Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
Heute zu Gast Maximilian Ender von Smains. Das Unternehmen stellt Vitalpilze her. Wir gehen auf die Wirkung ein und auch auf die Länder und Regionen, wo dieser Vitalpilz schon über 1000 Jahre erfolgreich Anwendung findet. Wir besprechen die Meilensteine und die Strategien für die Zukunft und natürlich gehen wir auch Fehler ein, die schon gemacht worden sind. Smains positioniert sich im Premium-Bereich mit besonders hoher Qualität und wie das gelingt, dagegen die Konkurrenten, die vor allem den Preis im Blick haben, sich zu behaupten, das erklärt uns Max jetzt im Podcast Gründergrips. Viel Spaß dabei, auf geht's!
Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
Servus Max, willkommen im Podcast Gründergrips. Wie geht's dir?
Hi, ich freue mich, mir geht's gut. Und heute ja besonderer Podcast aus der Heimat sozusagen. Deswegen freue ich mich riesig auf den Podcast heute.
Aus der Heimat, für die Heimat. Nein, ich frage dich, wenn dich da gleich anschließt, gerade wenn ich dein Thema im Hintergrund habe, wie hältst du dich vital? Machst du Sport?
Ja, also wir machen, also mein Gründer, Kollege Christian Jung kommt ja auch aus der Region Seligenthal, nicht weit weg. Da wohnt er auch noch. Wir haben einiges probiert, getestet. Wir machen auch Sport. Also ich mache vor allem ja, Krafttraining, kann man ja so nennen. Bisschen Ausdauer dazu, so typisch gründeroptimiert, zeitoptimiert. Da haben wir auch viel Spaß dran. Viel Biohacking drumherum. Viel Ernährung, viele Themen, die man da so kennt. Man nennt es Biohacking. Also da haben wir einiges ausprobiert.
Spannend. Und gerade Ernährung ist ja auch ein Thema, was dein Business absolut tangiert. Wie würdest du dein Business einem kleinen Kind erklären? In ganz einfachen Sätzen.
Ja. Wir machen im Prinzip uraltes Wissen, was es schon ganz, ganz, ganz lange auf dem Planeten gibt, über Wirkstoffe aus der Natur für Menschen heutzutage verfügbar in leckeren Getränken, damit die das auch gerne trinken. So würde ich das in einem Satz erklären.
Cool. Und also, ja. Ja. Was möchtest du noch ergänzen?
Was wir damit meinen, sind eben Vitalpilze, die schon seit Jahrtausenden auf dem Planeten eingesetzt werden, wo es auch mittlerweile 50.000 Studien gibt und wo wir irgendwie so ein bisschen in der westlichen Gesellschaft, vor allem auch in Europa, vergessen haben, dass wir das schon sehr, sehr lange eigentlich eingesetzt haben.
Und wie kam da bei dir der Funke? Also wie ist die Idee entstanden?
Das ist im Grunde genommen aus dem Eigenbedarf entstanden. Wir haben, Christian und ich kennen uns schon seit dem Abitur, haben Abitur gemeinsam gemacht, dann haben wir studiert, haben uns ein bisschen aus den Augen verloren und uns dann im Endeffekt am Ende des Studiums wieder getroffen, mit, wo wir beide natürlich die goldene Frage im Kopf hatten, was kommt danach? Wir beide hatten schon so ein bisschen diese, ich würde mal sagen, Gründer-DNA oder Unternehmer-DNA, so dieser normale Job, der so nach einem, er hat BWL studiert, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, der da so winkt, der hat nicht unserem Naturell entsprochen. Also wir hatten da Praktika, wo ich gesehen habe, das funktioniert auf Dauer nicht.
Also hast du das als Werkstudent von einem Riesenkonzern gelernt, oder wie?
Exakt, kann ich auch sagen, hier Bosch Rexroth zum Beispiel. Da, das war auch projektgetrieben und das war ein kleines Team und wir durften als Studenten einen IoT, also Internet of Things Demonstrator bauen mit den Siemens Teilen. Also es war Siemens und Bosch zusammen und ich hätte das Ding alleine wirklich in einer Woche hingestellt. Ich hatte die Programmierkenntnisse, ich wusste nach einem Tag, welche Bauteile man braucht und das hat im Endeffekt aber 6 Monate gedauert und das ist was, was ich halt nicht kann. Also so warten oder dann so Prozesse, dass man so Dinge beantragt, dann geht das durch Abteilungen durch und dann kommt das vielleicht mal zurück, wenn keiner im Urlaub ist oder so. Das ist genau das, was mich da verrückt gemacht hat und auch andere Praktika oder meine Hiwi-Stelle hat mir auch sehr viel geholfen. Ich habe im Lehrstuhl ausgeholfen, wo man auch viel Kontakt zu so Mittelständlern hat. Da habe ich so gemerkt, das ist nicht so das, was ich will. Gleichzeitig hat sich damals eine Chance ergeben. Da gab es einen an meinem Lehrstuhl, der hat schon sein erstes kleines Start-up gehabt, so eine Art Agentur, wo man so Web-Applikationen programmiert hatte Und das war so das komplette Gegenteil und was mich dann so überzeugt hat. Also er war auch sehr persönlichkeitsentwicklungsgetrieben, hatte ganz andere Ziele, da ging alles richtig schnell und es war sehr flache Hierarchien. Da habe ich gemerkt, okay, ich muss eher in diese Richtung. Aber was jetzt genau, das war noch unklar.
Wann hast du den Mehrwert von Vitalpilzen erkannt? Also wann kam das dann?
Dann haben wir im Prinzip anschließend, Christian und ich, haben uns dann wieder getroffen, uns unterhalten. Ey, wir haben die gleiche Wellenlänge. Wir haben dann gemerkt, wir müssen irgendwas zusammen machen und irgendwas in die Richtung. Wir wussten noch nicht genau was und haben unsere erste kleine Firma gegründet, haben damals Leute im E-Commerce, weil wir aus dem Bereich, ich habe das studiert und er hatte auch Vertriebserfahrung und so, und dann haben wir uns dahin unsere erste kleine Firma gegründet. Und was halt passiert ist, ist, dass wir immer mehr zu tun hatten. Also Studium, Nebenjob, Agentur, tausend Sachen, bis der Kopf fast geplatzt ist. Und da kam halt der Bedarf auf nach Selbstoptimierung. Wir wollten halt mehr Energie haben, wollten stressresistenter sein und sind so immer mehr Biohacker geworden. Das, was ich jetzt eingangs schon gesagt habe, wir haben ja tausende Sachen probiert. Natürlich auch Supplements, Trainingsformen, Ernährungsformen, Atemtechniken, Meditationstechniken. Also so Leute machen halt ganz, ganz viel, um ihre Leistung zu steigern. Und der Schlüsselmoment war, als wir dann einen Podcast gehört haben von Tim Ferriss. Das war praktisch ein großer Biohacker, der auch im Businessbereich relativ stark vernetzt ist. Und der hat gesagt, er hat Cordyceps genommen. Das ist der Vitalpilz, den wir als erstes dann auch im ersten Produkt haben. Und er hat gesagt, er war lit like a Christmas tree, also an wie ein Weihnachtsbaum. Und das war der erste Kontakt, weil wir haben dann so den Podcast angehalten und gesagt, hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er einen Pilz genommen? Ist an wie ein Weihnachtsbaum? Also ist das legal? Wo kommt es her? Wie funktioniert das? Und dann haben wir uns da eingelesen und konnten unseren Augen halt erstmal nicht trauen, weil es gibt halt, wie gesagt, 50.000 Studien zu verschiedenen Vitalpilzen, 5.000 Jahre Anwendung in der traditionellen chinesischen Medizin, Südamerika, überall auf dem Planeten nehmen die Menschen gefühlt Pilze für verschiedenste Leiden, die wir hier ganz, ganz, ganz oft sehen. Alles, was chronisch ist, Immunsystem, wenig Energie, all diese Themen es wächst irgendwie ein Pilz in der Natur. Und es gibt kein cooles Produkt, was wir gerne genommen hätten. Und so ist es eigentlich entstanden. Und dann haben wir uns 3 Jahre an das Konzept gesetzt. Das war wirklich kompliziert und komplex. Und haben dann unser Vier-Säulen-System fürs Mains entwickelt.
Cool. Also nochmal, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, dass es gerade eigentlich für alle Leiden einen Pilz gibt, aber es ist schwer, das halt richtig zu matchen, beziehungsweise es vernünftig zu verkaufen. Ist das sozusagen der Kerngedanke von eurem Startup oder wie macht ihr noch die Welt besser?
Ja, also die übergeordnete Vision ist ähnlich wie wir das damals so in dieser Studienzeit und Persönlichkeitsentwicklungszeit für uns entdeckt haben, dass jeder Mensch, wenn er will, ein riesiges Potenzial entfalten kann. Und dabei möchten wir im Prinzip Menschen unterstützen. Da gibt es zwei Formen. Es gibt halt Menschen, die haben tatsächlich ein Leiden, angefangen bei Allergien. Ich hatte auch Allergien, die ich losgeworden bin mit dem ganzen Thema, Gott sei Dank.
Cool.
Autoimmunerkrankung, unglaublich auf dem Vormarsch bis hin zu ganz schlimmen Erkrankungen, wo auch Vitalpilze ins Spiel kommen. Das ist so diese erste Schicht. Die müssen sich um dieses Problem kümmern, also es ist problemgetrieben. Und dann gibt es Menschen, die sind das losgeworden oder die haben Energie, die können jetzt mit dieser Energie ganz viel machen auf der Welt. Und die möchten wir gezielt dabei unterstützen, diese Energie freizusetzen und ja, die Welt zu verbessern. Also die Vision von uns ist eigentlich eine Frage, wie würde eine Welt aussehen, in der jeder Mensch sein größtes Potenzial entfaltet? Das weiß man ja nicht.
Da bringe ich eigentlich in der Regel immer eine Frage im Gründerkrebs-Podcast zum Thema, was würdest du mit deinem Unternehmen besser machen, wenn im Prinzip Personal und Ressourcen keine Rolle spielen würden? Da ist ja eure Vision eigentlich auch richtig breit und groß hervorgehoben.
Ja, das ist so die Grundidee hinter dem ganzen Smains-Gedanken.
Cool.
Ich finde, es braucht auch immer eine große Vision, um ja, die Motivation dafür zu generieren, auch diese Hürden zu nehmen als Startup und so weiter. Und das ist eigentlich die Frage, die uns im Kern dabei beschäftigt.
Jetzt gehen wir nochmal kurz weg von eurem Startup und beschäftigen uns mit der Frage, welches Unternehmen bewunderst du noch? Und das gerne in 3 Sätzen mit Begründung.
Ja, da gibt es natürlich so die Standardantwort, das ist für mich immer Apple. Das ist wahrscheinlich eine häufige Antwort,
Tesla ist
weil,
häufiger.
ja, okay, das ist für mich dann doch eher Apple, weil das ist, um es in 3 Sätzen zu sagen, das ist immer eine Herausforderung für mich. ein Unternehmen, das es geschafft hat, immer den Kunden in den Vordergrund zu bringen und daraus die besten Produkte zu generieren. Es gab ja vorher schon verschiedene Computer und Tablets und all diese Dinge. Und die wahre Kunst ist aber, aus diesen 10.000 Möglichkeiten, die wir auch haben, das eine Produkt zu schaffen, das alle kaufen.
Ja, also das ist, muss man wirklich hervorheben, diese Nutzerfreundlichkeit, gell? Also immer diesen Nutzer im Fokus zu haben, das machen die super stark. Und das bei allen Produkten, die sie auf den Markt bringen. Ja, und jetzt halt das Universum, was der große Wettbewerbsvorteil ist und dazu führt, dass keiner mehr wechselt aus diesem Apple-Universum raus.
Mhm. Ja.
Stark. Cool. Also wir hatten jetzt schon die große Vision. Aber was zeichnet dich aus? Also bist du weiterhin eher der Programmierer oder wo hast du dich hinentwickelt?
Tatsächlich hat es gar nichts mehr mit Programmieren zu tun. Ich muss aber wirklich feststellen, so am Anfang, wenn man gründet, denkt man so, ach, das ganze Studium, das hätte ich alles nicht gebraucht. Ich muss jetzt ganz andere Sachen verstehen. Aber
ja,
je länger wir uns da reinentwickeln, desto mehr wird klar, dass es sehr viel Sinn gemacht hat, diese Sachen zu lernen. Alle. Eigentlich wird jeder Skill irgendwo gebraucht. Also wir haben festgestellt, dass wir als Gründer sehr, sehr, sehr starke Generalisten sein müssen in ganz vielen verschiedenen Themen. Das heißt, ich bin jetzt aktuell in der Rolle des typischen eigentlich CMOs. Ich kümmere mich um alles, was Marketing betrifft, Skalierung und gemeinsam mit Christian sozusagen CEO, also strategisch machen wir alles gemeinsam. Da gibt es auch einige strategische Stellschrauben, die wir gerade noch adjustieren, wo es in der Zukunft hingeht. Aber ich kümmere mich um Marketing, im indirekteren Sinne damit dann auch Vertrieb und diese ganze sehr, sehr wichtige Skalierungsthematik, das Wachstum
okay.
und die Produkte.
Sozusagen dann wieder der Kundenfokus.
Genau, das ist halt das Schöne, das ist auch das, was uns, glaube ich, dann sehr stark geholfen hat, ist, Produkte zu machen für ein Kundenbedürfnis und nicht irgendeins.
Ja.
Gibt ja, keine Ahnung, es gibt 12 große Vitalpilze, die könnte man jetzt alle einzeln vermarkten oder wie auch immer, aber wir haben das ja in Säulensystemen gebündelt für die größten Probleme, die die Gesellschaft jetzt aktuell hat, ohne dass die es selber verstehen müssen. Das heißt, diese Produktentwicklung ist bei uns sehr stark mit dem Marketing im Feedback verbunden und kann dadurch eigentlich relativ zielgenau jetzt reagieren und Lösungen für Probleme schaffen, die Kunden wirklich haben.
Siehst du da eine ähnliche Entwicklung wie zum Beispiel bei den Gewürzen? Weil da hat ja im Prinzip sich auch irgendwie über Jahrhunderte sich keiner mit den Kundenbedürfnis beschäftigt. Dann kamen kleinere Startups und die haben gesagt, hier, das ist das Gewürz für das Barbecue, für den Salat und, und. Denkst du da so ähnlich?
Ja, das ist im Prinzip, da haben wir noch nie so den Vergleich gezogen, aber die Idee, das zu bündeln, ne, jetzt mal Wirkstoffe zu bündeln, machen wir, die halt dann Gewürze in dem Fall, für den Use Case. Und weil der Kunde, der recherchiert schon sehr viel. Wir sehen halt, je größer dessen Problem ist, also wenn jetzt wirklich jemand eine Autoimmunerkrankung hat, wie zum Beispiel Hashimoto, dann recherchiert er wirklich stundenlang, der kennt sich dann aus, der kommt irgendwann zu Influencern, die noch mehr Informationen geben und der geht dann so eine ganze Journey durch, wo er auch irgendwann auf Vitalpilze trifft. Den kann man jetzt auch ewig lange Blogartikel vorlegen zu einem Pilz, der besonders hilft. Aber der normale Kunde, der sagt, ey, ich fühle mich ein bisschen schlapp, aber ich will mich jetzt mein Leben lang nicht damit beschäftigen. Er braucht halt einfach ein Produkt, wo drauf steht Fokus und es hilft dir bei deiner mentalen Performance. Und das ist, denke ich, schon, also diese Kundenzentrierung, wirklich abzufragen, wonach sucht ein Kunde, diese Recherchearbeit und so, das ist schon das, was, denke ich, Startups dann von den Großen abhebt, die einfach seit Jahrzehnten versuchen, einen Rohstoff billigst einzukaufen und dann im Preiskampf halt mit irgendwelchen anderen zu konkurrieren.
Ja, aber unterm Strich entstehen da halt wirkliche Wettbewerbsvorteile, gell? Also man kann dadurch halt auch deutlich profitabler werden. Interessant ist natürlich auch die Frage, wie ist euer Name entstanden? Was steht da dahinter?
Ja, sehr gute Frage. Wir haben da lange halt noch nach einem Namen gesucht, der jetzt nicht irgendwie Mushroom Life oder so, irgendwie so einen typischen Namen, wo man jetzt gleich erkennt, ach so, ja, Pilze, sondern die Idee ist ja, wie wir schon besprochen haben, größer. Wir haben jetzt versucht, diese große Vision in einen Namen zu packen und haben lange geguckt, was gibt es da so für alte Ideen, alte Traditionen. Und tatsächlich gibt es in Südamerika überall kleine Statuen, die man sieht, die sehen aus. Ich habe auch tatsächlich eine von einem Künstler hier im Büro stehen.
Cool.
Die haben, die Azteken, die südamerikanischen Ureinwohner, haben ihre Heil- und Vitalpilze, natürlich auch die halluzinogenen Pilze, als kleine Heilige bezeichnet. Und diese kleinen Heiligen sozusagen, die wussten schon, dass die so wunderbare oder wundersame Wirkung haben. Und dieses positive Bild der Vitalpilze und Heilpilze möchten wir eben zurückholen, weil wir haben eben gesehen, dass wenn wir jetzt über Pilze sprechen, dann haben die ersten sagen, ja, sind das Drogen? Ist das Schimmelpilz, Fußpilz, Champignon mag ich nicht auf der Pizza, aber die verstehen gar nicht, was für ein Potenzial dahinter ist in den 50.000 Studien und so weiter. Ja. Und deswegen haben wir uns eben an diesen Namen gehalten, Small Saints, steht für Smains, kleine Heilige, weil wir dieses positive Bild zurückholen möchten, als Mission zur Vision.
Und ist aus deiner Sicht diese Vorurteile, die gerade wahrscheinlich auch in Europa vorhanden sind, sind die sehr hemmend oder schafft man es halt durch spannendes Marketing, durch auch, sagen wir mal, Aufladen, durch Influencer, das emotionale Aufladen, halt da davon wegzukommen?
Ja, das ist dann die Kernfrage, wo man sich auch ein bisschen angucken kann, wie das in anderen Bereichen geschehen ist. Wir orientieren uns da auch immer an Stories. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Firma kennst, Bitterliebe, die war auch bei Höhle der Löwen.
Kenne ich ja.
B-Drop, sind wir auch befreundet mit denen. Die haben alle so alte Heiltraditionen, also die machen so Bienenprodukte, ne? Zum Beispiel B-Drop. Auch das, da ist ja Bienengift, das ist sicherlich auch irgendwo aufgeladen mit einem Thema XYZ. Aber wir glauben gerade, dass dieses Kontroverse jetzt gerade, auch nach 2020 und so weiter, in der Zielgruppe nochmal wesentlich einfacher zu bedienen ist mit, wir wurden sozusagen, ja, uns wurde jahrtausendelang was verschwiegen sozusagen, da kann man sehr spannendes Marketing machen. Die Menschen nehmen immer mehr Medikamente, werden aber irgendwie auch immer kränker. Und so kann man eben genau die Messages, die mit der Zielgruppe resonieren, für sein Marketing nutzen. Und das ist für uns eher ein Vorteil.
Doch, kann ich mir gut vorstellen. Was waren aus deiner Sicht so die wichtigsten Meilensteine seit der Gründung?
Die wichtigsten Meilensteine, also ein großer Meilenstein war natürlich erstmal die Gründung an sich, weil wir da, wie gesagt, 3 Jahre für gebraucht haben, die Qualität hinzubekommen. Das ist auch das, was uns bis heute im Prinzip dabei auszeichnet und abgrenzt. Wir haben es geschafft, in der EU, also in Europa, die Pilze anzubauen oder anbauen zu lassen. Wir haben da Partner in Bio-Qualität. Und das ist schon mal 95% der Marktteilnehmer, die jetzt was Ähnliches machen, haben das eben nicht. Und das hat ja teils drastische Folgen. Die werden dann aus China bezogen, die meisten Pilze. Mhm. Da hat damals ein Experte, mit dem wir uns dann auch ausgetauscht haben in der Produktentwicklung, Martin Auerswald heißt der, hat mal die Billigprodukte damals, so vor 10 Jahren müsste es gewesen sein, mal gekauft und analysiert. Man misst immer den Polysaccharidgehalt bei Pilzen. Das ist so ein Mehrfachzucker, aber eigentlich willst du den Wirkstoff Beta-Glucan, so heißt der. Ist halt Mehrfachzucker. Na, 30-40% ist richtig gut und das hatten die auch. Jetzt hat er aber geguckt, was sind das für Mehrfachzucker? Und hat, das ist eine sehr teure Analyse, festgestellt, dass es teilweise Sägemehl, teilweise Reismehl oder teilweise andere Pilze sind. Und da haben wir halt festgestellt, okay, dieser Markt, der hat halt gar keine Standards. Noch nicht, obwohl das alles schon wirklich seit ja, 40, 50 Jahren im Prinzip so ein kleiner Randmarkt ist im Health Space, gibt es nicht wirklich jetzt eine Zertifizierung oder sowas. Deswegen haben wir den langen Weg genommen, dass wirklich einerseits Bio-EU, was schon 95% nicht haben, und dann noch ein sehr aufwendiges Extraktionsverfahren zu nutzen, was die Bio-Verfügbarkeit halt maximal steigert. Und darauf sind wir bis heute besonders stolz oder froh darüber, das zu haben, weil das garantiert erst wirklich die Wirksamkeit, wie sie in Studien auch dargestellt ist. Und das sorgt dann eben auch dafür, dass die Kunden immer wieder kaufen. Ja. Gleichzeitig hat man viele Marktteilnehmer, die aktuell neu auf dem Markt kommen mit Billigprodukten, die natürlich auch Marketing machen mit günstigeren Preisen. Wichtigster Meilenstein in meinen Augen. Dann ist jede Säule, die wir entwickelt haben, jedes Produkt eigentlich ein Meilenstein. Wir haben 4 Säulen insgesamt dann entwickelt. Mit der ersten Fokus sind wir gestartet. Dann Immune, geht um das Immunsystem. Wie gesagt, auch Allergien hatte ich selber, bin ich damit losgeworden. Mhm. Ein großes Thema Balance, innere Balance, also Stressresistenz, Hormonprobleme war dann ein großes Thema. Und dann hatten wir Ende 2022 die letzte Säule dann gelauncht, dann Night sozusagen noch. Da geht es um die Schlafqualität, also auch 30% der Menschen circa haben starke Schlafprobleme.
Das und ist eine Riesen-Zielgruppe.
Ja, eigentlich kann man noch sagen, es gibt noch so eine unaware Zielgruppe, die wissen gar nicht, dass sie schlecht schlafen. Die ist noch wesentlich größer. Und da gibt es eben auch komische Lösungen mit, ja, sprühe ja einfach Hormone in den Mund, also Melatonin, jetzt auch für Kinder in Gummibärchen. Nimmt also auch Formen an, die ein bisschen weit ab von der Normalität sind. Aus unserer Sicht, wir sind ja sehr naturgetrieben, naturverbunden und ganzheitlich. Da gibt es andere Lösungen und da haben wir eben dann das Gegenstück, was nicht abhängig macht, mit Naturstoffen entwickelt und Pilzen. Genau, das wären Meilensteine und
spannend.
Ach, es gibt viele.
Lass mich da gleich anschließen. Ja. Was ist noch denkbar? Eure Vision ist ja riesig. Was könnte noch kommen so in den nächsten 5 Jahren?
Das sind genau die Fragen, mit denen wir uns am liebsten beschäftigen, weil es gibt viele Optionen und ich bin da immer sehr stark eine Apple sozusagen getrieben. Wir brauchen jetzt nicht das 15. Unternehmen, was irgendwie alles genauso macht wie das vorherige, nur irgendwie günstiger oder so 1% besser, sondern der Antrieb bei uns ist eigentlich immer das Ding zu revolutionieren. Das haben wir eigentlich schon mit dem Extraktionsverfahren, mit der Qualität, die aktuell so im Prinzip nicht nachmachbar ist. Und den Vorteil werden wir auf jeden Fall noch erweitern. Also das kann ich hier schon mal sagen, dass es trotzdem ein Kapselsortiment geben wird für Mykotherapeuten. Das heißt, einzelne Pilze in sehr, sehr, sehr hochwertigen Kapseln für die therapeutische Anwendung. Also wir zertifizieren auch Mykotherapeuten, sind dann meistens Heilpraktiker, haben auch viele Ärzte, Alternativmediziner bis hin zu Therapeuten oder auch Coaches, die im Grunde genommen Vitalpilze schon kennen. Erstens einen vertrauenswürdigen Hersteller suchen, das ist schon mal ein Haken bei uns. Und dann aber auch das Wissen überhaupt erstmal brauchen, wann wende ich die Pilze wie an, was gibt es vielleicht auch für Kontraindikationen bei schweren Krankheiten. Und da arbeiten wir mit Experten und anderen Ärzten zusammen, zertifizieren also eigene Mykotherapeuten und können denen auch Kunden aus unserem Kundenstamm vermitteln. Wenn jetzt einer sagt, ey, ich habe hier seit Jahrzehnten eine chronische Geschichte, was soll ich denn nehmen? Dann vermitteln wir die und wollen auch sozusagen B2B neue Therapeuten finden, Ärzte finden, die Lust haben auf so eine Zertifizierung. Das wird ein großer Bereich werden.
Das ist spannend. Also könnte eine Win-Win-Situation entstehen. Also ihr vermittelt eure Bestandskunden an den Therapeuten und der Therapeut nutzt im Prinzip eure Produkte, wo es möglich ist.
Genau. Und wir kommen so ein bisschen aus diesem, das ist jetzt im Marketing eben ein kleines, das ist eigentlich kein Problem, eigentlich eine sehr gute Situation für uns, dass es eben viele Lifestyle-Produkte gibt. Wir sind ja auch angetreten mit dem Lifestyle-Charakter, haben aber schon den Anspruch, die hochwertigste Marke zu sein. Wir finden auch, das kann man verbinden. Das sieht man ja beim iPhone auch. Es ist jetzt ja nicht so, dass IBM damals irgendwie bessere Computer hatte oder hochwertiger war, sondern man kann beides, die Einfachheit und die Hochwertigkeit im Produkt verbinden. Ja. Da gibt es eben viele Billiganbieter, viele, die jetzt so schnell skalieren wollen und das Ads ganz gut drehen können, ne, auf Facebook und so weiter. Und da haben wir einen ganz anderen Ansatz, eine viel, viel größere Vision und können dadurch auch sagen, hey, wir haben hier 100, also wir haben aktuell 60 Therapeuten schon ausgebildet, die sozusagen auch mitverdienen, also die bekommen auch Provision für die Produkte, wenn sie die vermitteln und werden halt durch uns zertifiziert und bringen uns ja sozusagen auch den Trust, also uns vertrauen eben dann auch Ärzte und so weiter. Ist also für beide sehr, sehr gut. Die einen haben halt die hochwertigste Marke, diese empfehlen und wir haben eben dann die coolsten Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten.
Ja, genau, die coolsten Ärzte und die hochwertigen Produkte. Also das kann schon durchaus funktionieren. Ich denke da zum Beispiel an die US-amerikanischen Tierversicherer. Da gibt es auch ein Unternehmen, okay, das hat sich nur so aufgestellt, dass er mit Tierärzten zusammenarbeitet. Tierärzte, denen war es immer wichtig, dass er halt, wenn das Tier irgendwas hat, irgendein Leiden hat, muss die Versicherung mindestens irgendwie 90% übernehmen. Sonst bleibt der Besitzer auf den Rest hängen und der Besitzer kann das teilweise halt nicht stemmen. Und deswegen, weil das eigentlich nur die eine hat, wird jetzt weiterempfohlen von Tierärzten. Und das ist ein Marketingkanal, der ist nicht zu unterschätzen. Also
ja,
das ist schon echt wertvoll.
Ja, cooles Beispiel.
Ja, also ich fand das ganz, ganz spannend eigentlich zu sehen, dass du dann halt wirklich die Leute, die ständig im Kontakt mit den Besitzern sind oder mit den Kranken in dem Sinne, dann halt weiterempfehlen und da auch einen Marketingkanal aufbauen. Du hast aber schon angesprochen, es gibt jetzt jede Menge Mitbewerber, die skalieren, wo es auch hauptsächlich um den Preis geht. Mhm. Und das ist natürlich dann auf so Plattformen wie Amazon gegeben. Ja. Und ich glaube halt, das ist dann auch, ist das für euch noch ein wichtiger Vertriebskanal? Oder kann man da sagen, okay, da hat man jetzt, kann man mit der Qualität zwar punkten, aber eigentlich geht es nur um Preis. Und deswegen ist das nicht mehr so bedeutend.
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir kommen ja aus dem Amazon-Space. Also wir haben vorher Leute beraten ums Thema Amazon und E-Commerce. Auch Gott sei Dank, weil da konnten wir so ein paar Erfahrungen sammeln und auch sehen, wie man es vielleicht auch nicht macht teilweise. Das ist eine Brand zu positionieren, auch so Mittelständler haben wir da betreut und so. Mhm. Amazon ist immer Preis und da kommen eben diese Billigprodukte her, irgendwie so 20-Euro-Kapseln, wo man ganz genau weiß, das kann nicht funktionieren. Also das können nicht mal, wenn sie aus China kommen, wirklich Heißwasserextrakte sein. Da ist also irgendwas drin. Allein die Wasserqualität, Luftqualität in China, das will man alles nicht wissen. Pilze nehmen alles aus der Umgebung auf und versuchen, das zu zersetzen. Also damals gab es ja auch mal die Geschichte mit der Radioaktivität in der bayerischen Region, mhm. Wo man gesagt hat, keine Pilze ernten. Das ist eben genau das Thema, ja. Wo man bei Pilzen noch mal 1000-mal mehr als jetzt bei pflanzlichen Stoffen drauf achten muss. Das ist ein Thema. Aber wir sehen, dass Amazon mitwächst. Und wir sehen uns selbst eben nicht als Preiskonkurrent zu irgendwelchen Billiganbietern, sondern als führende Brand. Ähnlich wie jetzt vielleicht Apple. Die kümmern sich da jetzt auch nicht so stark drum, was jetzt ein, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, dieses Huawei oder Huawei macht.
Ja, ja.
Die ziehen dann irgendwie nach. Es wird auch Kopien geben. Wir sehen auch jetzt relativ eindeutige Kopien von unseren Werbetexten und sowas, aber das ist normal, wenn du, das ist eben das Zeichen, dass du die führende Brand bist und deswegen mögen wir das dann in dem Fall auch sehen. Aber auf Amazon wachsen wir trotzdem, weil die Brand einfach bekannter wird. Und dann suchen die Leute eben nicht nach Cordyceps-Kapseln, sondern nach Mushroom-Kakao von Smains und kaufen das dann eben lieber dort, weil dort eben die Kreditkarte hinterlegt ist, weil es schnell geht und wir bedienen das gerne mit. Wir sind zum Beispiel auch auf Shop-Apotheke jetzt sehr gut gelistet. Hätten das gar nicht gedacht, dass es dann so einfach ist, aber es ist eben noch ein kleines Thema, wo man leichter
ist auch wächst. Doc Morris für euch ein Thema?
Ja, das wäre sicherlich auch noch ein Thema. Das machen wir immer stufenweise, so nebenbei nochmal so ein Marktplatz mit drauf. Da muss man doch immer noch sich nochmal mit den Leuten austauschen, eine Anbindung machen und so. Der Hauptfokus liegt bei uns eben wirklich jetzt gerade auf dem Ziel, die Hauptwachstumskanäle zu pushen. Das ist eben vor allem Meta Advertising, was gerade sehr gut funktioniert. Dann sowas wie Google, da gibt es eben auch noch so ein paar Faktoren. Das ist nicht nur Suche. Google ist auch weitaus mehr als das. Also es gibt Push-Marketing-Möglichkeiten, Banner-Werbung, bis hin zu, Display-Geschichten, die man noch ganz, ganz, ganz anders nutzen könnte, auch bei Amazon zum Beispiel. Da haben wir jetzt erstmal nur so die Grundstrukturen, aber wir arbeiten oder nehmen immer den vollen Fokus darauf, wo jetzt das größte Potenzial ist. Und die Learnings daraus, zum Beispiel auch, was wir jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, halben Jahr jetzt auf Meta gelernt haben, ist sehr, 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 sehr viel. Diese Learnings können wir dann wieder später auf andere Kanäle transportieren, wenn wir das erschlossen haben. Also so gehen wir da eher vor.
Man kann ja sowas auch wie Meta organisch bespielen. Das heißt also mit gutem Content. Aber Meta ist in letzter Zeit extremst profitabel geworden. Ich könnte mir vorstellen, das hat auch Auswirkungen auf den Anteil. Wie viel sehe ich noch organisch? Wie viel sehe ich sozusagen durch Werbung, die bezahlte Werbung? Merkt ihr auch, dass sich das mehr oder weniger zu Ungunsten des organischen Inhalts verschoben hat?
Ja, also man kann schon sagen, dass es nicht einfacher wird, organisch da gut zu sein. Ist aber auch, denke ich, automatisch jetzt nicht nur dass jetzt Meta gieriger wird oder so. Also die sind schon sehr daran interessiert, dass sowohl der organische Content gut funktioniert, als auch die Werbeausspielung. Ich denke, dass die Konkurrenz auch einfach höher ist im organischen Bereich. Es gibt viele so Creator, die in ihren Bereichen jetzt langsam aufwachen. Es gibt halt nicht mehr den 20-jährigen Typen, der mal ein Buch über Gesundheit gelesen hat, der jetzt da als Influencer durchstarten kann, sondern es kommen mittlerweile Ärzte auf die Plattform, steigern dort ihre Reichweite. Große Experten merken auch gerade, okay, ich kann da viel holen auf der Plattform und meine Reichweite ausbauen. Die sorgen einfach dafür, dass mehr Konkurrenz ist und du kommst halt nicht mehr mit so einem 0815 organischen Beitrag irgendwie dann durch, wie das jetzt so damals war. Und es gibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Konkurrenz im Werbebereich, die ja dann im Bieterverfahren gegeneinander bieten. Das ist vielleicht lustig, wenn du jetzt mal auf unserer Website warst. Wenn du jetzt zum Beispiel vorhin draufgeklickt hast, dann wirst du heute Abend bombardiert werden von unseren Mitbewerbern und mir auch. Ich mache ja aktuell die Werbung. Das wird dann nacheinander kommen, weil die natürlich aktuell relativ viel auch ausgeben. Aber die können auch immer nur mehr ausgeben, wenn sich das lohnt. Und das zieht dann halt an in der Professionalität, sowohl organisch als auch im Werbebereich.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass beim Remarketing, was er dann ist, sozusagen, du hast mir einen Cookie gesetzt und bombardierst mich dann. Das lief ja schon immer schon recht gut. Halt, wenn du einmal in der Kontaktaufnahme bist, darfst du es halt bloß nicht zu aggressiv machen, gell? Sonst hat das auch einen negativen Beigeschmack gerade für deine Marke.
Ja.
Nee, ist schon ganz cool. Was mir da gerade so durch den Kopf geht, wie hat sich denn die Konsumentenstimmung verändert? Also gerade jetzt hinsichtlich Inflation, sind die Leute bereit, weiterhin ordentlich Geld in dem Bereich auszugeben oder gibt es da auch eine Zurückhaltung?
Ja, diese konjunkturellen Sachen nehme ich maximal so von LinkedIn wahr. Wir gucken dann immer schon so und denken so, also wir merken von solchen Sachen gar nichts. Also auch wenn jetzt irgendein Krieg ausbricht oder nicht. Oder manchmal, wenn ich in einem Webinar, ich bin da auch gar nicht so in der Bubble, ich gucke jetzt wenig Nachrichten oder sowas, ich habe da auch keine Zeit und Energie für, weil wir uns halt voll auf das Startup fokussieren mit 111%, sagen wir immer.
Das macht mir maximal wahr.
Ja. du hast, bist da natürlich mehr drin, weil du natürlich Fundamentalanalysen machst und musst natürlich auch so das Weltgeschehen und so weiter kennen. Das ist bei uns jetzt eigentlich völlig irrelevant. Wir merken es halt maximal, wenn, wie ich mal was sage, wie kugelsicheres Immunsystem, haben wir mal eine Nachricht bekommen, oh, das ist aber aktuell ein schwieriges Wort oder mehr so, dass Leute tatsächlich eine Angst haben, aber das schlägt sich in den Zahlen nicht wieder. Also bei uns gehen eigentlich alle Zahlen nach oben, so wie wir es im Businessplan geplant haben und sind sehr froh drüber.
Nicht schlecht. Also echt, wie ihr es sozusagen verfasst habt vor ein paar Jahren, bei welchem Meilenstein seid ihr angekommen?
Also wir sind mittlerweile schon so im Jahr gut siebenstellig und haben noch weitaus größere Ideen, Visionen. Das ist immer so, also so dieses gering siebenstellige ist im E-Commerce eigentlich, ja, da wird es halt, ist es kein Hobby mehr, dann ist es vielleicht irgendwann mal ein kleines Unternehmen. Diesen Prozess durchlaufen wir gerade, also da darf man im Team Hausaufgaben machen. Wir haben jetzt, sind insgesamt dann zu viert, also zwei Gründer, zwei Mitarbeiterinnen. Jetzt müssen wir noch ein paar Leute dazu holen, das zu organisieren. Dann das erste Mal als Gründer halt so Mitarbeiterverantwortlichkeiten zu haben, ist sehr, sehr spannend, weil der Gründer immer so der Generalist ist und immer sehr getrieben, also sehr motiviert von, ja, einfach von den Zahlen an sich, von dem, was passiert. Das ist ja so die Selbstverwirklichung. Und dann hat man eben den anderen Menschenschlag auf der anderen Seite, der Arbeitnehmer, der eher, ja, guckt, dass er seine 8 Stunden gut macht, aber dann ist für den halt auch gut,
ja,
sozusagen.
Da ist ein Zielkonflikt.
Ja, genau. Ja,
da ist ein Zielkonflikt, ja. Gebe ich dir recht.
Das ist im Prinzip dann nochmal eine ganz neue Herausforderung für die wirklich nächstgrößere Stufe, also wenn man dann Richtung achtstellig denkt. Und da arbeiten wir uns jetzt gerade hin.
Aber ich möchte nochmal auf deinen Kommentar eingehen zum Thema Fundamentalanalyse. Also das, was du jetzt genannt hast, ist deutlich wichtiger für mich, als ob jetzt, sagen wir mal, irgendwo Krieg auf dieser Welt stattfindet, weil unterm Strich gute Unternehmen haben auch so schwierige Lagen schon überstanden. Man muss sich halt immer nur die Frage stellen, wo stehen die in 5 bis 10 Jahren und ist es dennoch ein vernünftiges Investment? Also ich beschäftige mich mit so vielen Makrothemen auch nicht.
Ja, okay.
Genau. Aber mit der Konsumentenstimmung ein bisschen, gerade wenn man halt Gespräche führt mit jetzt Hornbach oder Einhell, werden jetzt nur Bohrmaschinen gekauft oder nicht und so, das ist so ein bisschen manchmal ein ganz spannender Einblick.
Das glaube ich auch in dem Bereich. Also im breiten Markt, wo auch jetzt so im Supermarkt bei 2, 3, 4 Euro Produkten, wo jetzt eine entsprechende Käuferschicht auch vielleicht stärker betroffen ist,
ja,
da ist das, denke ich, ein entscheidendes Ding. Aber in unserem Bereich, im Premium-Bereich, ist das, denke ich, bei den meisten nicht spürbar. Und gerade bei Gesundheit, das ist vielleicht ein Thema, was man als letztes opfert.
Ja, das Thema Mitarbeiter. Habt ihr euch oder sammelt ihr eure Mitarbeiter an einen Standort oder befinden sich alle im Homeoffice? Wie habt ihr das organisiert?
Ja, wir sind seit Beginn an 100% remote.
Cool.
Das war auch die Idee damals mit der Gründung, so damals 4-Stunden-Woche gelesen von Tim Ferriss. Das war ja auch der mit dem Pilz. Das ist ja das berühmteste Buch von ihm. Und eben auch mit der Idee in die Selbstständigkeit gegangen, dass man halt Freiheit als obersten Wert hat. Und da hat sich das so ergeben. Wir haben zwar, also ich hatte auch jetzt die letzten 2 Jahre ein separates Büro, wo ich sozusagen komplett meine Ruhe habe, auch wegen den ganzen Calls oder hier solchen Aufnahmen. Ne? Das ist ja dann im Homeoffice manchmal doch schwieriger. Aber ansonsten kann das jeder machen, wie er möchte. Und wir haben dann eher so punktuell Events. Wir fahren jetzt zum Beispiel nach Helsinki zum Biohacker Summit, wo wir dann das Team dabei haben. Und da ja, ist es wie eine teambildende Maßnahme gleichzeitig, immer wieder Abenteuer.
Cool, ja. Also das ist auf jeden Fall wertvoll. Und ist auch eine Wertschätzung für alle Teammitglieder.
Ja.
Hatte ich zufälligerweise gestern erst ein Gespräch mit einem Norweger, der auch gesagt hat, gerade auch bei so Team-Events oder bei auch Ausflügen mit den Kunden sind immer alle dabei. Und das sorgt dafür, dass die halt auch motiviert sind, dass sie eine andere Wertschätzung erfahren.
Ja.
Das sah er in Deutschland nicht. Und was ja eigentlich auch stimmt, gell? Also gerade Ausflüge mit den Kunden machen ja meistens nur die Entscheidungsträger.
Stimmt, ja.
Genau, lass uns noch mal kurz deren Fragen nachgehen. Meine Lieblingsfrage, wo möchtest du in 5 bis 10 Jahren stehen? Sozusagen 8-stellig.
Nee, da müssen wir noch ein bisschen weiter denken. Da wäre schon das Ziel, also schon, wenn wir jetzt 5 Jahre rechnen, das wäre 29, da sollte man schon im 9-stelligen Bereich angekommen sein.
Cool.
Da möchten wir, das ist die Idee, die größte europäische Mushroom-Brand sein und auch im Prinzip so der Innovationsführer als Marke. Natürlich arbeiten wir da zusammen mit einer Partnerschaft in Österreich, die dieses patentierte Verfahren haben zur Triple-Extraktion, was uns den großen, großen, großen Vorteil gibt. Und die Partnerschaft verstärken wir jetzt auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen und möchten da schon die führende Brand in Europa sein. Das ist so das große Ziel.
Cool, das klingt echt gut. Wie würdest du Erfolg definieren? Machst du es anhand der Kennziffern fest oder anhand von Kundenbewertungen? Was ist das, was dich am meisten antreibt?
Das ist eine sehr, sehr geile Frage, weil ich bin auch in der LinkedIn-Bubble unterwegs und wir haben ganz früher als Startup, da rennt die Zeit so und man 2021 fühlt sich an wie ein vergangenes Leben so gefühlt. Da haben wir das ein bisschen verwechselt mit D2C E-Commerce, so nennt sich die Bubble, die halt so irgendeinen E-Commerce-Brand haben und das versuchen schnell zu skalieren und dann meistens an irgendeinen großen Verkauf. Das ist sehr zahlengetrieben. Die posten dann halt, boah, wir haben jetzt hier einen 6-stelligen Monat geknackt oder die 30% wiederkehrende Kunden und sowas alles. Und das ist für uns auch wichtig, aber die Zahlen sind eigentlich dauerhaft so gut und wachsen halt, dass das eigentlich wie so eine Selbstverständlichkeit ist. Wir belächeln auch immer, wenn wir so Webseiten sehen von so neuen Brands und die sagen dann, wir achten sehr stark auf die Qualität, was hier so eine totale Floskel ist.
Ja,
das ist für uns halt die Voraussetzung, die Grundidee hinter der Marke. Das Qualität bedeutet für uns 10 verschiedene Dinge und so. Deswegen ist es genau das, was du gerade genannt hast, eines der größten Antreiber für mich jetzt sind die Kundenbewertungen, weil da sehe ich, okay, was ist jetzt sehr, sehr gut gelaufen. Wo hilft den Leuten das? Wofür setzen die das ein? Ist manchmal ganz interessant. Manchmal sagen die, ich habe bei einem Pilz an sich, wir verwenden ja meistens 2 Pilze pro Säule, der hat ja ein Anwendungsspektrum, das ist sehr, sehr, sehr breit. Man kann die großen Pilze für ganz viele Sachen einsetzen. Dann sagt er zum Beispiel, er setzt das für eine ganz andere Geschichte ein, für eine ganz andere Krankheit. Und aus diesem direkten Feedback, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, wird dann wieder Marketing oder das Produkt, neues Produkt. Und das ganz nah am Kunden zu sein und zu sehen, dass das Menschen glücklich macht, dass Menschen ihre Allergien loswerden oder Krankheiten verbessern, dass sie ein besseres Leben führen können. Das ist der Hauptantrieb. Und wenn man sich das dann vorstellt auf einer sehr, sehr großen Skalierung, jetzt mal so in 5 Jahren, dann hat man eben schon einen massiven Impact, von dem man halt sagen kann, das hat jetzt wirklich Menschenleben bereichert.
Ja.
Das ist schon eher das, was uns da antreibt. Aber das Signal, ob das funktioniert jetzt aktuell, das kommt aus den Zahlen. Das heißt, wir müssen natürlich beides, wir schätzen beides sehr.
Wie geht ihr vor, um das Kundenfeedback mal, sag mal, systematisch aufzubereiten? Schickt ihr an eure Bestandskunden dann regelmäßig Umfragen oder wie geht ihr die Sache an?
Also wir haben jetzt zum Beispiel mittwochs immer unser Teammeeting und da haben wir eingeführt, dass jeder einen Win mitbringt, also irgendwas, was er als Erfolg bezeichnet in der letzten Woche. Okay. Da bieten sich natürlich Kundenbewertungen immer sehr gut an. Das heißt, wir filtern da schon mal jeder so seine Lieblingsbewertung raus zum Beispiel oder ein tolles Kommentar. Kommentare darf man auch nicht missachten. Auch das halten wir fest und präsentieren die uns gegenseitig, weil das auch die Stimmung maximal hebt. Das ist, ja, wie gesagt, so ein Hauptantrieb des Ganzen.
Sehr cool.
Und wir haben auch vereinzelt mal eine Kundenumfrage, zum Beispiel nach dem Kauf gibt es die Möglichkeit, dass das könnte man eigentlich mal wieder machen. Warum hast du gekauft? Hast du uns vielleicht auch verglichen? Was war der Grund? Wie gefällt es dir? Und so. Und dann kann man eben, wie gesagt, das Wichtigste sind die Bewertungen, weil jeder kriegt nach dem Kauf diese Bewertungs-E-Mail nach 1 oder 2 Wochen. Und da gibt es ja auch tolle Analyse-Tools, die praktisch mit KI auswerten. Jetzt schau dir mal, wir haben jetzt aktuell 2000 Bewertungen. Was ist da jetzt der Grundtenor? Was gibt es vielleicht für Verbesserungsthemen? Mhm. Bei uns ein Thema war immer das mit dem Löffel. Wir müssen aber einen Messlöffel drin haben, weil wir sind ein Nahrungsergänzungsmittel. Wir brauchen den Messlöffel für die Dosierung. Könnte man jetzt zum Beispiel versuchen, anders zu kommunizieren. Aber da steht auch drin, dass wir halt in allen Bereichen eben sehr, sehr ja, gut aufgestellt sind. Da, so analysieren wir das im Prinzip.
Habt ihr auf euren Weg auch einen Mentor gehabt oder einen anderen Unternehmer als Vorbild?
Ja, da mehrere. Also da hatten wir auf jeden Fall eine Heilpilz-Expertin, oder ich würde sagen Gesundheitsexpertin, die im Extraktionsverfahren, da haben wir eben sehr viel darüber gelernt, schon seit, ich glaube, 30 Jahren Familienpatent hat. Da ist es aber nie eine riesengroße Marke gewesen, weil das war alles händisch geerntet und absurd aufwendig. Natürlich sehr, sehr wirksam, aber jetzt nicht so skalierungsfähig im Endeffekt mit dem Extraktionsverfahren, was wir jetzt heute haben, kommt man da schon sehr stark ran. Damit habe ich damals zum Beispiel auch dieses Allergiethema besiegt und die hat uns da auf verschiedenen Ebenen, jetzt nicht nur was Vitalpilze angeht, sondern Gesundheit im Allgemeinen und auch so, ja, wie es ein Mentor eben so macht im Leben, sehr, sehr viele Dinge bereitet, Kontakte auch hergestellt. Ich würde auch, wo ich vorhin erzählt habe, durchaus die Firma, ich habe damals in Würzburg studiert, wo ich dann das erste Mal so diesen Startup-Charakter kennengelernt habe, da würde ich auch den Gründer nennen, das ist der Julian gewesen. Da habe ich eben das erste Mal überhaupt so ein Unternehmen von innen gesehen. Ich durfte mein Angebot mitschreiben. Das war ein großer Moment, ja, so von der Agentur, diesen Preis zu sehen. Ich habe dort halt als Hiwi mit ausgeholfen, am Anfang sogar kostenfrei und habe dann gesehen, mein Stundenblock, ich soll 7 Stunden da irgendwas machen, war dann mit 100 Euro pro Stunde eingepreist. Mir sind fast die Augen rausgefallen. Man kann 100 Euro die Stunde verlangen für irgendwas. da wurden die Geister geweckt. Sozusagen auch, was überhaupt möglich ist.
Das war der Moment, nicht schlecht.
Ja. Also da habe ich auch damals dann Webseiten gemacht, neben dem Studium für irgendwelche Restaurants damals in Würzburg oder für also verschiedene kleine Sachen so nebenbei und konnte da ja die ersten Erfahrungen sammeln. Es war sehr mühselig, aber man konnte eben Geld verdienen. Also wir haben einen sehr langen Prozess mit sehr vielen Mentoren, wenn man so will, hinter uns, der sehr lehrreich war.
Das kann ich mir vorstellen. Und gerade die richtig guten Lernen, die zieht man aus Fehler. Magst du noch einen Fehler nennen, auf den du stolz bist, weil du besonders viel gelernt hast?
Ja, da gibt es, wie du schon festgestellt hast, sehr viele. Also ich denke, es ist immer eine Iteration aus, wir sehen es gar nicht als Fehler, sondern eher so, aha, da gibt es ein Limit oder da ist vielleicht eine Grenze von irgendwas. Wir müssen die Richtung korrigieren. Es ist also mehr ein Feedback, so würden wir das bezeichnen. So einen richtigen Fehler, wo wir jetzt richtig bluten mussten, gibt es da eher wenige, weil wir es immer gleich als Lernschritt framen. Aber einen könnte ich vielleicht nennen, der vielleicht auch für einen Gründer in einem ähnlichen Bereich jetzt ganz cool ist.
Sehr spannend.
Ich habe Marketing an sich ja schon immer, also sogar im Studium, wo man ja jetzt eher so, naja, Grundlegendes lernt, dann selbstständig im kleinsten Format, dann waren wir zu zweit selbstständig im etwas größeren Bereich, also es war auch sehr klein, und dann von Anfang an eben als E-Commerce-Unternehmen gelernt. Wir hatten immer die Idee, ja, wir müssen es in den Grundzügen verstehen, aber es gibt Experten, die das besser können als wir, zum Beispiel die Skalierung auf Meta. Das war leider nicht ganz so. Man muss, da gibt es auch verschiedene Meinungen, erstmal wirklich das komplett verstehen, bevor man es outsourcen kann. Das ist jetzt die Kurzfassung. Wir hatten eine Agentur. Ich habe mit unglaublich vielen Freelancern geschrieben. Wir haben auch mit 2, 3 Freelancern im Marketing dann zusammengearbeitet, dann mit verschiedenen Agenturen. Dann hat man eine Agentur, wo es einigermaßen geklappt hat, also jetzt auch bis letztes Jahr, die aber ja wesentlich zu viel Budget ausgegeben hat für das, was reingekommen ist. Das hat auch viel mit der Tracking-Problematik zu tun. Also wer sich jetzt im E-Commerce ein bisschen auskennt, weiß, nach, ich weiß gar nicht, wann das war, 2000 irgendwas, funktioniert dieser Pixel nicht mehr so richtig. Ja. Also du weißt gar nicht, ob diese Werbeanzeige jetzt so viel Geld verdient oder überhaupt, weil man diese Klicks nicht mehr tracken kann. Kann man übrigens doch mit entsprechenden Tools. Und all diese Themen, da hatte ich immer nur so ein Wissen bis 70%, weil wir sind ja Generalisten. Wir haben ja auch noch 15 andere Dinge parallel zu machen.
Ja.
Und wir haben uns da eben verlassen und gesehen, okay, das geht in eine ganz falsche Richtung, in eine sehr falsche sogar. Mussten da, wir haben ja die Zahlen immer im Blick, dann rechtzeitig korrigieren, was diese entsprechende Agentur aber gar nicht so cool fand. Und da gab es dann doch eine Phase, wo man sagen muss, da mussten wir das Ruder dann schon ein bisschen in der Hand halten, nicht rumreißen, aber auch in der Kommunikation haben wir dann viel gelernt mit Dienstleistern, wie wir Verträge uns anschauen, was da drin vorkommen darf und was nicht. Und letztendlich habe ich dann das wirklich zu 100% seitdem in der Hand als Gründer, auch den Fokus darauf und weiß eben ähnlich viel wie eine Agentur auch und kann die dann ganz anders einschätzen, betreuen und auch führen. Und das war auf jeden Fall eine Sache, die wir lernen durften. Und seitdem funktioniert es aber auch echt gut.
Also eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber wenn du sozusagen so tief im Thema bist, warum baust du dir da nicht irgendwie Werkstudenten drumherum, die sozusagen günstiger sind als eine Agentur, aber vielleicht ähnlich kreativ auftreten?
Ja, weil es tatsächlich mittlerweile, wir haben es ja schon festgestellt, du hast den Meta-Preis genannt, an der einen oder anderen Stelle nicht mehr ausreicht. Also man muss, so machen wir es gerade, wir versuchen die Kapazitäten in-house aufzubauen, haben jetzt übergangsweise einzelne Freelancer, die zum Beispiel Copywriting machen, Skripte schreiben für die Werbung, UGC-Leute, die sie kennen, einholen, die wissen dann schon, welche UGC-Creator funktionieren. Die wissen, also UGC ist User-Generated Content, diese Videos, wo jemand dein Produkt in der Hand hat und so weiter, die kennen schon Creator, die funktionieren. Die wissen auch, welche nicht funktionieren. Die können die auch, wenn die im Feedback was zurückschicken und das Licht ist schlecht oder die Hook ist jetzt nicht ganz so betont, also der erste Satz, dann haben die ganz andere Feedback-Schleifen aus ihrer Erfahrung heraus. Und Copywriting, der Kern von Marketing, ist in meinen Augen ähnlich wie Media Buying. Etwas, das man über, ich würde sagen, Jahre lernt und perfektioniert. Klar hat man diesen Dunning-Kruger-Effekt, wo jeder, der jetzt mal ein Copywriting-Buch gelesen hat, denkt, er beherrscht es gut. Aber das ist wirklich ein Volumenspiel, wo man auch viele Fehler macht, viele nicht so durchwirksame Copies schreibt. Und da kommt es wirklich auf Erfahrung an. Die holen wir uns jetzt gerade als Freelancer rein. Und das Ziel ist es dann, das wirklich in-house bei uns abzubilden, Leute mit Erfahrung einzustellen, die das sozusagen 8 Stunden nur für uns machen. Da hat man natürlich nochmal ganz andere Effekte. Ja. Als jetzt ein Freelancer, der sein Gehirn halt zwischen 5 Leuten aufteilt.
Na, stimme ich dazu. Das ist, glaube ich, dann auch mittelfristig der erfolgreiche Weg. Welche Tipps würdest du sonst noch an Gründern weitergeben?
Also genau den Tipp, den ich eben genannt habe, das ist halt so das neueste Learning.
Ah, cool.
Und da wirklich zu gucken, dass man die Erfahrung sich reinholt, aber in den Kernmechanismen am besten auf 100% ist. Sagen wir mal auf 90% mindestens. Man kann ein paar Dinge outsourcen. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch unser Lager outgesourced oder Produktion. Da haben wir natürlich Partner, die das nach unseren Maßgaben machen. Aber die Kernkompetenzen des Unternehmens, also der Wertschöpfung, die muss man bei sich haben und den Gründern aufteilen. Das wäre jetzt so eine Sache, die wir lernen durften. Und seitdem funktioniert es. Und ansonsten, so über die Jahre hinweg, ist auf jeden Fall eine Sache, die man erlernen muss, die auch normal ist, finde ich, immer wieder die Geduld und sowas wie ja, Schmerz zu fühlen zu können. Das gehört dazu. Und das zu ertragen ist jetzt nicht, dass irgendwas falsch läuft, sondern es ist ganz normal, dass Dinge nicht funktionieren, dass man warten muss, dass Entscheidungen abgewendet werden, Leute irgendwelche anderen Erwartungshaltungen haben, man wenig Geld erstmal verdient und all diese Themen. Das ist ganz normal und gehört dazu. Und diese ganzen Cases, die mal sehr, sehr stark in einem Jahr nach oben preschen, die preschen dann auch meistens wieder ganz, ganz schnell nach unten, weil sie die Prozesse dafür gar nicht haben und auch das persönliche Wachstum dahinter nicht. Es ist eigentlich wie so ein Persönlichkeitsentwicklung auf eine ganz kurze Zeit gepresst, ist im Endeffekt so Unternehmertum. Das ist mein Tipp.
Super starke Definition, ja. Stimme ich dir zu. Hast du vielleicht noch irgendein Buch oder einen Podcast, den du Gründern empfehlen möchtest?
Ja, da gibt es natürlich auch viele. Also ich lese sehr viele Bücher, speziell für, was uns damals sehr stark geholfen hat. Also wenn jetzt jemand irgendwie sagt, ja, ich habe auch eine Produktidee und will ein Produkt, jetzt keine Dienstleistung oder sowas, machen. Da gibt es ein tolles Buch für den E-Commerce-Bereich, das heißt 12 Months to 1 Million, also 12 Monate zu 1 Million, von Ryan Daniel Moran. Cool. Es ist so einer großen Experten im E-Commerce-Bereich, also wenn man wirklich anfängt, ne? So das erste Jahr, wie gestaltet man das? Was kann man für Erwartungen schüren? Er hat natürlich hohe Erwartungen mit 1 Million in 12 Monaten. Das ist meistens nicht ganz so abbildbar, aber die Ideen dahinter, die haben wir im Prinzip so befolgt. Das ist halt ein sehr, sehr interessantes Buch, auch sehr motivierend, natürlich amerikanisch geschrieben.
Ja, ja.
Und coole Community dahinter auch, die sich da austauschen, wie man so ein Unternehmen aufsetzen kann. Das wäre ein Buch. Und ein Buch, was ich immer erwähne, ist, das habe ich relativ früh gelesen, ist von Napoleon Hill ein relativ unbekanntes Buch, das heißt Outwitting the Devil. Und er hat ja das bekannte Buch geschrieben, Denke nach und werde reich, oder Think and Grow Rich heißt es, was jeder wahrscheinlich kennt, aber das andere Buch ist wesentlich spannender. Und da geht es darum, eben die negativen Emotionen, die es gibt, und Ängste und so weiter, besser einzuordnen und die ja zu überkommen, sozusagen, ne? Overcoming Fears und so weiter. Das war sehr, sehr spannend, das Buch damals, und hat mir sehr die Augen geöffnet. Ist, denke ich, in Verbindung zu dem Tipp vorhin, das passende Buch, sehr, sehr geil.
Danke, danke dafür und für das coole Gespräch. Hast du noch irgendein Thema, was du ergänzen möchtest? Ich fand es eigentlich schon recht cool und rund.
Ja, sehr runder Podcast. Also vielen Dank für die Einladung. Und wir freuen uns über jeden, der ja bei uns vorbeiguckt. Also auch wenn jetzt hier jemand aus dem Haselgrund oder ähnliches mal einen Kontakt aufbauen will, würde ich mich natürlich auch freuen. Also man findet uns ja auf Instagram und LinkedIn. Und sonst wo.
Ich genau. Werde das im Prinzip verlinken unter dem Podcast. Also gerne mal nachschauen. Und er hat echt großen Spaß gemacht. Und ich drücke euch weiter in die Daumen. Und würde mich freuen, wenn wir dann sozusagen bald, vielleicht sagen wir mal in 2-3 Jahren, nochmal ein Folgegespräch machen und sozusagen dann über euren Fortschritt und eure Learnings nochmal sprechen.
Mega.
Servus und viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank. War super cool.
Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkribs unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian König.